Hallo und herzlich willkommen bei Lizenz zum Reden, dem absoluten Podcast über James-Bond-Filme. Wir reden heute über Liebesgrüße aus Moskau von 1963 und wie immer ein Wir bedeutet, ich bin nicht allein. Hallo Caro.
Hallo Micha.
Wie geht's dir?
Wunderbar, ich freue mich auf Liebesgrüße aus Moskau.
Ja, ich verstehe warum. Ich verstehe wirklich warum, weil wir haben ihn ja nochmal angeschaut, also nicht zusammen, aber wir haben ihn nochmal gesehen und lohnt sich, würde ich sagen, dass wir darüber sprechen. Lohnt sich wirklich. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Folge und in der ersten Folge ist mir ein Riesenfehler unterlaufen. Und als ich das nochmal gehört habe, dachte ich, oh nein, wie kann mir das passieren? Ich frage mich wirklich, wie mir das passieren konnte. Ich muss mich entschuldigen bei allen Menschen, die sofort aufgeschrien haben, als sie es gehört haben. Ian Fleming war natürlich nicht beim Secret Service, wie fälschlicherweise behauptet. Er hat also nicht den amerikanischen Präsidenten in irgendeiner Art und Weise beschützt. Er war beim britischen Geheimdienst. Er war Geheimdienstoffizier des britischen Naval Intelligence. Hier die Richtigstellung. Also für alle, die uns geschrieben haben oder noch schreiben wollten, wenn sie die Folge hören, es ist erledigt hiermit. Ich entschuldige mich, mea culpa. Außerdem ist mir aufgefallen, ich habe ein echtes Problem damit, dieselbe und die gleiche. Verzeihung. Ich werde dran arbeiten. Dieselbe ist nicht die gleiche und so weiter. So, jetzt aber. Liebesgrüße aus Moskau. 1963 gedreht. Und ich würde gern einen historischen Kontext so ein bisschen erstellen, was war los im Jahr 1963. Und zwar habe ich drei Sachen rausgearbeitet. Das eine ist, am 16. Juni war die erste Frau im All. Das war die Kosmonautin Valentina Tereshkova. Am 28. August demonstrieren etwa 250.000 Menschen in Washington für Bürgerrechte. Der sogenannte Marsch auf Washington, Martin Luther King mit seiner I Had a Dream Rede. Ich nehme an, die kennst du, oder? I Had a Dream.
Der Name sagt mir auf jeden Fall was, ja. Die Rede, ja. Die könnte ich dir nicht genau wiedergeben, aber...
Was? Du kannst sie nicht auswendig? Ja, nein, genau. Also natürlich, die ganze Rede kann ich auch nicht, aber man hat diese Szenen, man hat bestimmt Teile davon, weil es auch oft zitiert wird, gehört und gesehen. I Had a Dream, wo er erzählt, er hat geträumt, wie Amerika sein könnte oder generell die Welt sein könnte, wenn wir alle gleich wären. Wir sind im Jahr 2025 und leider müssen wir diesen Traum immer noch träumen. Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy erschossen. Das sind die drei Sachen, die 1963 passiert sind. Also es sind natürlich noch ganz viele andere Sachen passiert, die habe ich rausgearbeitet. Das ist so das Feeling, das man hat, als 1963 From Russia with Love gedreht wird. Es ist Bond-Roman Nummer 5. Der Roman kam 1957 raus, 63 dann verfilmt. Produktionskosten waren 2 Millionen. Und wenn du dich und die HörerInnen daran erinnern, Dr. No hat 1 Million gekostet. Das heißt, sie haben das Budget verdoppelt. Das ist schon mal super. Genau, und die Dreharbeiten begannen praktisch direkt nach dem absehbaren Kassenerfolg. Also ich stelle mir das so ungefähr so vor, Salesman und Broccoli haben so gesehen die ersten 2 Wochen, boah, der Film spielt uns ja richtig viel Geld ein und sofort haben sie sich dran gesetzt und gedacht, wir machen direkt weiter.
So. Hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt, oder? Genau, auf jeden Fall. Und weißt du, es gibt eine Geschichte, warum es Liebesgrüße aus Moskau wurde. Hast du da was von gehört, warum das der zweite ist?
Nein.
Nein, okay. Also es ist nämlich so, es hat mit John F. Kennedy zu tun. Der ist 1961, hat er ein Interview gegeben mit seinen 10 Lieblingsbüchern. Und eins davon war Ian Flemings From Russia with Love. Und okay. Salesman Broccoli sind natürlich Geschäftsmänner und dachten sich im Jahr 1963, wenn wir den Film machen, dann könnte das ein Erfolg werden, weil Kennedy das Buch ja gelobt hat.
Super Verquere interessant. Logik.
Aber ja, das war einer der Gründe, warum tatsächlich die Wahl auf Liebesgrüße aus Moskau fiel. Dann zum Cast. James Bond wird gespielt von Sean Connery natürlich. Überraschend, Teil 2. 33 Jahre damals alt, die Gage bei Dr. No waren $100,000, umgerechnet heute etwa 1 Million. In Liebesgrüße aus Moskau bekommt er schon $250,000, umgerechnet 2,6 Millionen.
Yay.
Ja, auch er hat sich verbessert.
Gehaltserhöhung.
Genau, genau. Tatjana Romanova wird gespielt von Daniela Bianchi. Italienerin, und jetzt kommen wir wieder zu deinem Lieblingsthema. Sie wurde im Original synchronisiert. Ihr Italienisch war zu stark, der Dialekt und ihr Englisch zu schlecht. Kommt dir bekannt vor, oder?
Hm.
Muss damals ein heißer Scheiß gewesen sein, dass man wirklich immer Menschen synchronisiert hat, weil es geht nämlich noch weiter, wenn ich jetzt weiter vorlese. Ali Karembei wird gespielt von Pedro, oh Gott, Armendariz. Das ist wahrscheinlich, kannst du das besser aussprechen als ich, schätze ich mal. Ist ein Mexikaner gewesen. Das war seine letzte Rolle tatsächlich, bevor er gestorben ist. Red Grant wird gespielt von Robert Shaw. Rosa Klepp, großartig gespielt von Lotte Lenya, ist eine Österreicherin. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Die spricht im Original ganz normal mit Akzent. Lustig, richtig lustig ist, in der deutschen Synchro ist sie synchronisiert worden.
Ha.
Ja, und zwar aus einem ganz ähnlichen Grund. Sie ist nämlich Österreicherin und sie hatte so einen offensichtlich starken österreichischen Akzent, dass das Synchronstudio gesagt hat, naja, sie spielt ja eine Russin, also sollte sie vielleicht nicht diesen österreichischen Akzent haben. Deswegen hat sie sich nicht selbst synchronisiert.
Das war echt ein komischer Trend damals, mit dem man muss ja perfekt sprechen und irgendwas entsprechen, was man nicht ist.
Ja, genau. Und genau, also tatsächlich wurde eben dann auch so eine Sprecherin gesucht, die militärisch knapp hart sprechen kann. So war die Beschreibung. Ich habe den Namen leider vergessen, der Schauspielerin, die sie dann synchronisiert, aber sie synchronisiert sich nicht selbst. Weiter geht's. M wird wieder gespielt von Bernard Lee, Miss Moneypenny ist wieder dabei, Louis Maxwell. Jetzt kommt eine Figur, ich weiß gar nicht, ob die im Film genannt wird, aber das ist Morsenay, gespielt von Walter Goodell. Das ist der Typ, der die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund rumläuft und Grant vorstellt. Hast du ihn vor Augen?
Ja.
Ja. Und bei der Figur, bei dem Schauspieler, er kann ja nichts dafür. Ich meine, ich würde auch immer ja sagen, wenn man mich anfragt für James Bond. Aber der taucht in diesem Film unter dem Namen Morsenay auf, in der Rolle als Spectre-Agent. In anderen Filmen wird er auftauchen als General Anatol Gogol.
Ah, der Gogol war das.
Genau, das ist der Gogol.
Schon
das
wieder
ist
was
der
gelernt.
Gogol. Dann taucht wieder Sylvia Trench auf, Eunice Gayson.
Yay.
Das hast du, ich weiß gar nicht, hast du das in der Aufnahme gesagt oder nur in der realen Welt ohne Aufnahme, dass du meintest, das war gedacht als wiederkehrender Auftritt von ihr.
Genau. Ich weiß es auch nicht mehr, ob ich das bei der Aufnahme gesagt habe, das letzte Mal, aber auf jeden Fall war es so gedacht, dass sie immer bei jedem Bond-Film auftaucht als die Frau, die praktisch immer versetzt wird, weil Bond immer schnell weg muss.
Ja, ist diesmal auch so. Genauso. Er liegt mit ihr in einem Boot am Strand, ist es ja nicht, aber am Ufer, und kriegt den Anruf und muss eigentlich weg. Und weil James Bond schnell ist, wird noch mal kurz das Verdeck zugeklappt. Dann zum ersten Mal taucht auf Ernst Stavro Blofeld, wobei Auftauchen immer relativ ist. Der gute Mann ist nicht wirklich zu sehen. Man sieht einmal seinen Haarschopf von hinten. Man sieht meistens die weiße Katze und wie er mit seiner Hand die Katze streichelt. Das ist der Auftritt von Blofeld, dem Mastermind hinter Spectre. Anthony Dawson spielt ihn, also die Hand und den Haarschopf. Das ist der Darsteller, der in Dr. No den Dr. Dent gespielt hat. Also den Bösen, der James Bond töten will. Also der Böse unter dem Bösen. Weißt du, wen ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Und jetzt kommt der Knaller. Der wird im Original nicht von Anthony Dawson gesprochen, sondern von Erik Pohlmann. Das war ein Österreicher. Ich weiß gar nicht, sorry. Falls er noch lebt, Verzeihung. Ein Österreicher, der im Original ihm sozusagen die Stimme leiht. Deswegen auch dieser Akzent, den er im Original hat. Ernst Stavro Blofeld. Dann taucht zum ersten Mal, also zum zweiten Mal Major Boothroyd auf, wird diesmal aber anders genannt, nämlich einfach nur, ich glaube, Waffenmeister wieder, ne? Er hat immer noch nicht den Namen Q.
Nein, Armorer.
Ne? Genau, also es wird gesagt, die Abteilung Q hat was für sie. Das ist genau. Diesmal Desmond Levain. zum ersten Mal taucht er auf. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich weiß gar nicht. Verzeihung, falls nicht. Er taucht zum ersten Mal auf und weißt du, wie viel Mal er auftaucht? Also in wie vielen James-Bond-Filmen er mitspielt?
Weiß ich nicht genau, nein.
17 Mal.
17?
17 Mal taucht er auf. Das ist das erste von 17 Mal. Insgesamt 36 Jahre ist er dabei.
Wahnsinn. Ich hätte geschätzt 9, aber ich wäre immer noch zu weit weg gewesen.
Also, bevor ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja gut, er ist schon am Ende schon richtig, richtig alt, als er auftaucht. Und ich hatte auch Interviews gelesen, dass er in den letzten Filmen oft den Text nicht mehr sich merken konnte. Man hat also so riesen Tafeln hingestellt und ihm immer mehr den Text gekürzt, dass er einfach kurze Sachen und einfach nur lesen muss, weil man ihn sozusagen in der Reihe halten wollte. Genau, das war jetzt sein erster Auftritt. Und er hat etwas dabei, nämlich das erste große Gadget für James Bond. Es ist ein Aktenkoffer.
Der Koffer.
Der Koffer, genau. Und das ist so wirklich das erste Gadget. So, hier, das ist super toll. An der Seite kommt ein Messer raus. Wenn Sie den Griff quer halten und so machen, dann explodiert der Koffer nicht. Das fanden sie, glaube ich, so toll, dass es mindestens dreimal ist. Hast du die Szene vor Augen, wo es ihm zeigt? Sie müssen diesen Verschluss einfach querschieben und dann aufmachen.
Genau.
Machen Sie es mal. Und dann wird das nochmal gezeigt, wie James Bond diese Teile querdreht und aufmacht. Und er ihn nochmal nachfragt, haben Sie es verstanden? Und James Bond, ich glaube, ich habe es verstanden. Und ich so dachte, boah, ich weiß nicht, war das 1963 irgendwie so außergewöhnlich, dass man einen Verschluss drehen kann? Wahnsinn. Genau, und es gibt noch Geld
schon
drin. Anscheinend schon, ne? Und es gibt noch Geld drin, das wird nachher noch wichtig. Habe ich irgendein Gadget vergessen in diesem Teil? Nee, ne?
Es gibt auch die Munition drin, die kann
Stimmt.
man auch rausholen.
Ja, die Munition wird aber gar nicht benutzt. Oder er holt sie nicht raus. Also der Gag ist, dass eben das Drehen des Verschlusses wichtig wird, das
ja.
Verlocken mit dem Geld, aber an die Munition geht er gar nicht ran.
Nee, so offensichtlich beim Film nicht.
Genau, und es gibt noch ein weiteres Gadget, wenn wir schon dabei sind. Das hat aber nicht James Bond, aber James Bond wird es in anderen Filmen benutzen. Das ist diese Uhr, wo der Draht rauskommt, mit dem man Menschen erwürgen kann. Die hat nämlich tatsächlich der Bösewicht. So, noch ganz schnell zur Vollständigkeit halber. Regie hat zum zweiten Mal Terence Young, die Produktion zum zweiten Mal Harry Saltman, Saltzman und Albert R. Broccoli. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen drüber geredet, ganz schnell den Inhalt. Also, James Bond wird nach Istanbul geschickt, um mit der sowjetischen Agentin Tatjana Romanova zu verhandeln, die angeblich zur britischen Seite überlaufen möchte und eine Dechiffriermaschine mitbringen will. Lektor. Es ist natürlich ein Plan, um James Bond in die Falle zu locken. Die Verbrecherorganisation Spectre steckt dahinter. Die will den britischen und den sowjetischen Geheimdienst gegeneinander ausspielen und Bond töten, weil Bond Dr. No getötet hat. Als Rache, verstehen wir voll und ganz. So, es gibt eine großartige Verfolgungsjagd in Istanbul, es gibt eine dramatische Zugfahrt im Orient-Express und wie das Ganze ausgeht, kann man sich denken. Soweit der Inhalt. Zum ersten Mal tatsächlich haben wir einen Titelsong. Ich meine, bei Dr. No kommt ein Song, aber es ist gemischt und es ist nicht so wirklich der Titelsong. Diesmal haben wir ihn. From Russia Yay. With Love. Genau. Gesungen von Matt Monroe und es ist noch so halb das, was am Ende bei rauskommt, weil der Vorspann ist instrumental gespielt. Also er singt nicht im Vorspann. Und im Abspann kommt dann tatsächlich From Russia und so weiter. Man darf ja rechtmäßig nicht, dass ich jetzt den Song singe und wir werden verklagt. Also ich singe ihn schlecht und dann werden wir auch noch verklagt. Also lassen wir es.
Das wollte ich gerade sagen, bitte nicht singen, Michael.
Sobald das Mikro aus ist, werde ich für dich singen. genau. Falls ihr wissen wollt, wie der Song klingt, kurz jetzt auf Pause drücken, euch den Song anhören und dann dürft ihr gerne wieder weiterhören. Soweit der Inhalt, soweit so schön. Wie hat dir der Film gefallen, Caro?
Mir hat der Film super gefallen. Noch besser als Dr. No, sage ich dir.
Ja, mir ist wieder aufgefallen, wie sehr ich diesen Film mag. Also es ist so, der ist für mich unglaublich stimmig. Der hat ein schönes Tempo, er läuft durch. Es gibt kaum eine Szene, die ich unnötig finde. Es gibt eine, über die müssen wir noch reden. Aber ansonsten ist dieser Film echt stimmig. Kein Schnickschnack, kein unnötiges Blabla. Läuft durch, gefällt mir.
Und es gibt viel Action dabei.
Ja.
Also im Vergleich zu Dr. No, Dr. No hatte, wenn man wirklich sich darauf konzentriert und sich das genauer anschaut, die Action-Szenen waren gezählt. Und jetzt bei Liebesgrüße aus Moskau, wir haben immer und immer wieder irgendwo irgendwas, eine Explosion, ein Auto, ein dies, ein jenes, ist einfach ein Actionfilm jetzt.
Ganz genau. Es gibt zwei großartige Szenen. Das ist natürlich die Hubschrauber-Szene, die, wie ich gelesen habe,
eine Gefahr darstellte für Bond, beziehungsweise für Sean Connery.
Ja, genau, tatsächlich. Das wollte ich nicht sagen, aber ja, da hast du recht. Der Pilot kam einmal zu nah, sehr viel zu nah an Sean Connery ran. Der flog zu tief. Es ist nichts passiert, alles ging gut, aber das war wohl ein absoluter Schockmoment für alle so. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, das habe ich jetzt vergessen.
Vielleicht, dass sie ja auch teilweise mit einem, wie heißt es, so ein Spielzeughubschrauber gedreht haben.
Echt? Nee, ja. Das hatte ich nicht gelesen. Tatsächlich.
Doch,
okay.
Doch. Also manche Szenen wurden mit so einem ferngesteuerten Hubschrauber gedreht, ja.
Jetzt muss ich es nochmal angucken. Ich dachte, sowas würde ich immer sofort sehen, aber vielleicht war ich da abgelenkt von, ist das cool. Nee, ist mir nicht aufgefallen, dass das ein Hubschrauber war. Also Quatsch, kein Hubschrauber war, sondern ein Modellhubschrauber. Ist mir nicht aufgefallen, dass das ein Hubschrauber war. Oh, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Tada, Monate später. Es ist natürlich eine Anspielung auf Alfred Hitchcocks North by Northwest. Wie heißt er denn auf Deutsch? Die berühmte Szene mit Cary Grant, wo er über ein Kornfeld läuft, an einem Kornfeld vorbei und von einem Flugzeug verfolgt wird. Kennst du den Film?
Nein.
Was?
Ja.
Nein, den musst du angucken.
Also ich habe gerade überlegt, der Name sagt mir nichts. Ja,
mir fällt der deutsche Titel jetzt leider nicht ein.
Ich habe ihn bestimmt nicht auf Deutsch gesehen. Also brauchst du dich nicht.
Okay. Ja, stimmt. Hast du recht. Mein Fehler. Also Cary Grant wird versehentlich in Geheimdienstaktivitäten reingezogen, weil es eine Namensverwechslung gibt. Großartig gemacht. Es ist eine super Story. Und es gibt eben diese Szene, wo er hingelockt wird an einem Briefkasten, der mitten im Nirgendwo ist. Und er steht so da und guckt sich so um. Und dann siehst du so im Hintergrund, wie immer bei Hitchcock. Es fängt mit dem Hintergrund an. Achtet bei Hitchcock-Filmen immer auf den Hintergrund. Was ist da los? Fliegt so ein Flugzeug rum, um Felder zu besprühen. Und er guckt so und wartet und dann auf einmal kommt das Flugzeug bedrohlich näher und dann jagt es ihn. Und das ist richtig, richtig gut. Und eben diese James-Bond-Szene ist sozusagen eine Anspielung darauf, um sich vor Alfred Hitchcock zu verneigen und zu sagen, boah, diese Szene, so genial, das machen wir auch. Und du hast recht, ne? Der Hubschrauber-Pilot kam in einer Szene viel zu nah an ihn ran. Ja, aber nichts passiert.
Ja, es gab aber einige gefährliche Momente auch in dem Film, habe ich gelesen. Also die Verfolgungsszene auf dem Boot war auch sehr gefährlich mit den ganzen Explosionen, mit dem ganzen Feuer. Da sind, glaube ich, 3 oder 4 Stuntmänner auch verletzt worden. Mhm. Und der Regisseur hatte auch einen Unfall. Hast du das gelesen?
Nee.
Und Daniela Bianchi. Genau.
Ja.
Sie hatte auch einen Unfall. Also es war sehr gefährlich alles.
Okay, nee, also tatsächlich hatte ich noch gelesen, dass die eine der Explosionen bei der Motorbootverfolgungsjagd zu früh losging. Weswegen im fertigen Film man sieht, dass manche Menschen schon im Wasser schwimmen, obwohl die Explosion dort noch nicht stattgefunden hat. Also die Sicherheitsvorkehrungen, das hatte ich auch gelesen tatsächlich, waren wohl eher 1963 Impro-Style.
Ja, aber tatsächlich wurden Menschen dabei verletzt bei diesen Explosionen. Mhm. Dann bei Daniela Bianchi war das so, sie war auf dem Weg zum Studio oder zum Drehort und ihr Fahrer ist eingeschlafen oder hatte Kurzschlaf und sie hatte dann, oder das Auto hatte einen Unfall und ist gecrashed und sie war total verschramariert, also hatte blaue Flecken im Gesicht auch und musste stärker geschminkt werden für die Aufnahmen tatsächlich. Und der Regisseur bei dieser Aufnahme mit dem Motormoot, die waren oben in einem Hubschrauber über dem Wasser. Und der Hubschrauber ist abgestürzt mit dem Regisseur und einem Kameramann und einer dritten Person, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnere, drin. Und er hat überlebt in einer Luftblase unten im Wasser, bis er gerettet wurde tatsächlich.
Wow. Okay.
Ja. Und es war geplant, dass er aufhört oder Pause macht und sich erstmal erholt, aber hat gesagt, nee, das machen wir schon zusammen weiter.
Okay, nee, hatte ich tatsächlich alles nicht gehört, gelesen. Okay, super. Also nicht, um Gottes Willen, nein, stopp, halt. Nicht
super.
In keiner Welt super. Aber super für die Info, das wollte ich sagen. Also super für diesen Podcast, super, super. Super, dass jemand abgestürzt ist, das wollte ich auf keinen Fall sagen. Ganz am Anfang, die erste Szene. Und hier taucht es zum allerersten Mal auf, dass es einen Vorfilm vor dem Vorfilm gibt, also vor dem Vorspann.
Tada.
Das war ja bei Dr. No anders, da ging es direkt los mit dem Vorspann. Und hier ist es so, es gibt eine kleine Einleitung. Das wird dann ab sofort übernommen. Jeder Film hat danach ein kleines Gimmick und dann erst kommt der Vorspann. Und hier ist es so, man sieht James Bond laufen in einem Irrgarten, er wird verfolgt, er wird getötet. Man ist so, und dann kommt raus, es ist gar nicht James Bond, weil ihm wird eine Maske abgenommen. Und drunter ist ein anderer Mensch und der Mörder wird so beglückwünscht, 1,53, super Zeit. Aber worauf ich hinaus wollte, und das habe ich tatsächlich extra gegoogelt, weil ich dachte, es ist vielleicht neben der Hubschrauber-Szene eine weitere Verbeugung vor anderen Sachen, weil ich dachte, Menschen, die sich hinter einer Maske verstecken, da erkennst du doch was. Es ist eine Serie und großartige Filme mit Tom Cruise, Mission Impossible. Und dachte, das ist so, hey, wir zeigen euch, wir sind auch cool, wir haben sowas. Jetzt kommt der absolute Knaller. Ne? 1963 ist diese Szene gedreht worden. Mission Impossible startet tatsächlich erst als Serie 1966. Also ich lag völlig falsch. Es war also nicht sozusagen ein Hommage an Mission Impossible, sondern, wer weiß, vielleicht hat Mission Impossible von Liebesgrüße aus Moskau geklaut.
Wäre eine Idee, eine Möglichkeit.
Wie beim letzten Mal. Wir sind der Podcast, der die Wahrheit aufdeckt. Beim letzten Mal haben wir aufgedeckt, dass norwegische Menschen in der deutschen Synchro nicht beliebt sind. Diesmal decken wir auf, dass tatsächlich Mission Impossible bei From Russia with Love geklaut hat. Eiskalt.
Sich ein bisschen was abgeguckt hat, sagen wir das so.
Ey, das ist ja eine super Idee. Wahrscheinlich ist genau so diese Serie entstanden. Sie haben diese Szene gesehen und dachte, da machen wir eine ganze Serie draus. Jede Serie, jede Folge wird eine Maske abgerissen, mindestens einmal.
So ist es.
So sieht's aus. Dann haben wir natürlich noch die Bösewichte. Über die würde ich auch noch gerne reden. Weil wir haben zwei SchauspielerInnen, die beide zu der damaligen Zeit große Erfolge auf der Bühne gefeiert haben. Also Robert Shaw und Lotte Lenya.
Lotte Lenya.
Genau. Beide auf der Bühne große, große Erfolge gefeiert und tauchen hier im Film auf. Und das fand ich auch sehr faszinierend, weil sie beide unglaublich gut spielen. Also ich finde, Robert Shaw spielt es dezent und trotzdem furchteinflößend. Ich finde, Lotte Lenya spielt unglaublich gut. Also diese Rolle von Rosa Klepp, die ist so gut. Also das ist eine meiner absoluten bei James Bond, kann ich jetzt schon sagen. Falls wir jemals Bösewichte ranken, wird sie in den Top 5 auftauchen und ist wahrscheinlich sehr weit oben in den Top 5, weil sie spielt das so unglaublich gut. Allein diese Szene, wo sie Tatjana Romanova rekrutiert, die ist so gut, die ist so ekelhaft. Man hat, sie fasst sie so ans sie Knie und sagt, echt, wie weit würden sie denn gehen? So, ja, wie viele Freunde hatten sie denn schon? Und es ist so, so gut.
Ja, vor allem die Schauspielerin, die war sehr begabt. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass sie gesungen hat und auf der Bühne, also im Theater auch aufgetreten ist. Und man merkt einfach nur eine eklige Bösewichtin, die alles gibt, um James Bond irgendwie zu Fall zu bringen.
Aber wie? Und sie, also wirklich in jeder Szene dominiert sie die Szene. Also es ist nicht so, dass das, also nicht aufdringlich, sie spielt sich nicht in den Vordergrund, aber wenn du dir den Film anguckst, wette ich, wenn sie im Bild ist, ist der Fokus der Augen auf ihr. Und das ist großartig, wirklich großartig gespielt. Tatsächlich Robert Shaw, also wenn man jetzt fies wäre, würde man sagen, viel machen muss er ja nicht, ne? Wenig Text und so, aber das kommt trotzdem gut rüber. Also du nimmst es ihm voll ab, das Einzige ist tatsächlich, das muss ich mal sagen, dass das Casting sozusagen von ihm. Das war schon eine lustige Szene. So, also wir fliegen mit dem Hubschrauber. Die haben es übrigens mit dem Hubschrauber. Ist das derselbe Hubschrauber? Wahrscheinlich haben sie nur einen gemietet. Egal, also sie kommt mit einem Hubschrauber an dieses Ressort an und er liegt so da und sie so, sagen Sie ihm, er soll aufstehen. Aufstehen! Dann steht er auf und sie schlägt ihm so mit dem Schlagring einmal in die Rippen. Er zuckt nicht und sie so, der ist gut trainiert, der darf kommen. Ich so, oh, okay.
Erstmal wird er von allen Seiten gemustert, von oben bis unten, ja. Von vorne bis hinten.
Ja.
Genau.
Also ich gehe jede Wette ein, im Jahr 2025 hätte er einen Sixpack. Also ich meine, ich glaube, das war die damalige Form von, ich bin durchtrainiert. Heutzutage würde es wahrscheinlich ein Tick muskulöser aussehen. Aber ich glaube, für die damalige Zeit ist er durchgegangen, als der ist wirklich fit und durchtrainiert.
Der hatte gute Muskeln, sage ich dir. Vielleicht ja, nicht jetzt so, nicht so der mega markierte Sixpack, aber also alleine die Arme, die Beine, man sieht schon, der trägt ja nur dieses knappe Handtuch bei der Musterung. Man sieht schon ein bisschen was, also ja.
Oh, und kurz vor der Musterung ist dir aufgefallen, es gibt wieder einen weißen Bikini.
Ja.
Die Dame, die ihn massieren muss, muss sich davor noch das Hemd ausziehen und dann in einem weißen Bikini, warum auch immer.
Sie muss erstmal ihr Hemd und ihr Rock ausziehen und dann kniet sie zu ihm runter und massiert ihn mit einer Lotion.
Genau, es gibt so Szenen, die kann man auch, die hätte man auch rausschneiden können. Also das ist eine davon. Das ist ja ziemlich, ziemlich unnötig meiner Meinung nach, aber es ist mir aufgefallen, ich glaube, wir müssen irgendwie noch einen weißen Bikini unterbringen. Was einmal funktioniert, funktioniert zweimal.
Vielleicht war das der Gedanke, ja.
Und davor die Szene, das habe ich mich auch gefragt. Sie laufen ja noch durch so, Entschuldigung, weil ich jetzt schon lache. Sie laufen ja davor durch so eine Art Trainingscamp für Attentäter, wo einer mit einer MG schießt, einer mit einer Pistole auf so Pappkameraden und einer hinten lang rennen muss und mit einem Flammenwerfer beschossen wird und alles im Abstand von 5 Metern. Da habe ich mich schon gefragt, wie realistisch ist denn das? Das ist doch auch nur so eine Szene, wie sich Filme machende Menschen vorstellen, wie Attentäter trainiert werden. Das war so, wir packen alles mal in diesen Kameralauf rein von links nach rechts.
Ich glaube, das hat ja auch ein bisschen mit Platzgründen zu tun, weil die haben ja die Szene gedreht und hatten nicht genug Platz, um so einen riesen Camp darzustellen. Deswegen war das vollgepackt und ich weiß es nicht, ob du das gemerkt hast, aber die Szene wird aus zwei Perspektiven gezeigt. Einmal begleitet die Kamera direkt Colonel Kleb,
ja.
Wie sie läuft und sich das Ganze anguckt und dann schwenkt die Kamera praktisch oder gibt es so eine Art schneller Cut und dann guckt die Kamera von hinten schräg auf die Menschen, die da vorbeilaufen und sich das Ganze angucken. Und das war der Versuch, das als eine größere, als ob sie weiterlaufen würden, beziehungsweise in einen anderen Bereich gekommen wären. Also wenn es zwei Bereiche wären. Aber dabei ist es derselbe Raum und dieselbe praktisch Aufnahme, nur aus zwei verschiedenen Perspektiven gefilmt.
Ah, nee, tatsächlich ist mir nicht aufgefallen. Ich muss sagen, dann hat es bei mir nicht funktioniert. Ich hatte nicht den Eindruck, die Bahn ist größer und es sind mehr Attentäter am Training. Nee, tatsächlich habe ich nur gedacht, boah, klar, die haben wenig Budget. Es ist noch nicht dieses, James Bond hat 250 Millionen Budget und kann einfach mal die halbe Wüste mieten, um so ein Camp aufzubauen. Nee, tatsächlich ist mir nicht aufgefallen. Also, interessanter Versuch, aber kann sich jeder, jetzt muss jeder mal an diese Szene spulen und sich das angucken und sagen, hat mich überzeugt oder hat mich nicht überzeugt? Und mal eine Umfrage an, wir machen eine Umfrage bei Spotify. Hat euch diese Szene tatsächlich dazu gebracht zu denken, da sind mehr Attentäter am Start, der Raum ist größer, die Bahn ist länger? Ah, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Kriegen wir das hin? Wir schauen mal. Also falls ihr diese Folge hört und schaut mal unten in den Shownotes, ob es bei Spotify eine Umfrage gibt. Und falls ihr noch teilnehmen könnt, nehmt teil, würde mich interessieren, hat euch diese Szene tatsächlich gepackt? Was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, ist eine Sache, die in diesem Film gar nicht ging, abgesehen davon, dass ich mich ein bisschen darüber amüsiert habe, dass 3 Attentäter nebeneinander stehen, ist, James Bond wird ja von dem, was ist er eigentlich in der Türkei? Karim Ah ja, Karim Birim. Welche Position ja, hat er denn?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Also am Anfang hatte ich den Eindruck, der ist so eine Art Botschafter oder so, also mit ein bisschen Macht oder der kann ein bisschen was entscheiden, aber ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt gesagt wird.
Das ist eine gute Frage, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Also ich denke, es ist so eine Art Geheimpolizei der Türkei, die mit dem britischen Geheimdienst zusammenarbeitet. Also so hätte ich das jetzt interpretiert, weil er ja am Anfang ist ja die Szene, wo Bond mit dem Auto verfolgt wird und er den Fahrer fragt, ist das normal? Und der sagt, ja, das ist das Auto, das ist immer dienstags dran. Sie verfolgen uns, wir verfolgen sie, das ist so ein Agreement. Deswegen habe ich gedacht, okay, ist das irgendwas mit dem Geheimdienst oder so. Aber ich glaube, es wird.
Du hast vollkommen recht, ja, das waren die Bulgaren und da gibt es diesen Hinweis, ja, wir spionieren uns gegenseitig aus und das wissen wir auch und das wird toleriert.
Genau. Also wahrscheinlich der türkische Geheimdienst, irgendeine Funktion. Vielleicht irren wir uns jetzt auch komplett und dann dürft ihr uns das auch bei den Kommentaren gerne hinterlassen, wie beeindruckt ihr darüber seid, wie vorbereitet und unser großes Wissen, außer dass wir James Bond toll finden, vorhanden ist. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, die Sache, die gar nicht geht, wirklich nicht geht, nämlich dieser türkische Geheimdienstchef bringt ja James Bond, will ihn unterbringen, sicher unterbringen, weil er das Gefühl hat, da sind Anschläge auf Bond verübt und es ist sicherer. Er wird bei den Gypsies die Nacht verbringen. Und er ist befreundet mit einer großen Gypsy-Familie, also im Deutschen, glaube ich, Zigeuner. Also heute würde man bestimmt hoffentlich sagen, Sinti- und Roma-Familie. Und er soll dort die Nacht verbringen, um einfach sicher zu sein. Die kommen da an. Tatsächlich, der russische Geheimdienst weiß schon Bescheid. Die planen das schon einzudringen in das Lager. Aber bevor das passiert, und das ist eine Szene, die hätte man einfach weglassen sollen. Heutzutage, wie gesagt, bin ich mir so sicher, die würde nicht mehr gedreht werden. Aber in diesem Film ist es so, zwei Frauen sind verliebt in den Sohn des, wie nennt man denn das, Chefs des Lagers? Egal, also zwei Frauen sind verliebt in denselben Mann. Und es wird 1963 in diesem Film so erklärt, so Gypsy-Style ist, die Frauen müssen bis zum Tode kämpfen, nur eine wird überleben und die darf ihn dann heiraten. Und dieser Kampf wird auch noch gezeigt und es ist so unnötig. Und es ist tatsächlich keine, finde ich, also alles daran finde ich schade, dass das so gemacht wurde. Es bringt keinen Mehrwert, finde ich, für den Film, gar nicht. Ob die sich jetzt schlagen oder nicht, bringt absolut keinen Mehrwert. Er hätte auch in diesem Lager ankommen können, kurz was trinken, kurz was essen und die Russen wären gekommen. Macht für mich keinen Sinn.
Da war ja auch noch der Bauchtanz, also der war ja schon gut genug. Da hätte man die Szenen mit den kämpfenden Frauen nicht unbedingt nötig gehabt, das sehe ich auch so. Wie gesagt, der Bauchtanz war schon aufregend genug und ja, das also für die Unterhaltung war ja schon gesorgt worden.
Für die Unterhaltung war gesorgt, ja, Das stimmt, das stimmt. Der ist auch relativ lang, ist mir aufgefallen, der Bauchtanz. Also ja. Da haben sie auch lange, den haben sie auch lange gezeigt.
Ja. Daniela Bianchi war Miss Italien und hatte an der Miss Universe teilgenommen vorher. Ihre, wie heißt es, Roommate, Zimmernachbarin bei den Miss Universe war Miss Israel. Und das ist eine der Frauen, die da kämpft. Und die andere Frau, die damit kämpft, ist Miss Jamaica. Und die waren alle untereinander bekannt.
Mann, wo hast du dieses Wissen her? Ich bin schwerst beeindruckt. Okay, das war also praktisch ein Misswahlkampf.
Genau.
Okay, es macht trotzdem für mich absolut keinen Sinn, diese Szene. Aber offensichtlich war das irgendjemand ein Bedürfnis, Misswahlenteilnehmerinnen in den Film unterzubringen und ja.
Ja, die waren okay. Ja alle drei tatsächlich für die Rolle der Tatjana Romanova gecastet worden.
Okay.
Genau, und vielleicht haben die gesagt, okay, die Frau Bianchi kriegt die Rolle, aber die anderen zwei, was machen wir mit denen? Die sind interessant genug.
Ja. Interessant genug, in leichter Bekleidung sich zu kloppen. Ja, okay.
Oh Gott. Ja, wie sich das also, anhört.
Apropos Daniela Bianchi oder Bianchi, ich bin da tatsächlich sehr unsicher. Aber 1963 war sie 21 Jahre alt, Sean Connery 33. Und das ist eben, wir haben es bei der ersten Folge schon angesprochen, Bond und die Frauen, das ist oft ein Unterschied alterstechnisch. Hier wird er zum ersten Mal deutlich. Ich finde, man sieht es auch ein bisschen. Ich meine, das sind jetzt etwas über 10 Jahre. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist die Welt oder nicht, aber es ist schon ein Unterschied.
Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe es ein bisschen anders als du in der Hinsicht, dass ich finde, in diesem Fall fällt es noch nicht so mega auf, weil Sean Connery ja noch relativ, wie soll ich sagen, mitten im Leben steht und noch, ich würde sagen, noch jung ist, ja.
Mhm. Ja, also je älter der jeweilige Darsteller wird, das ist bei allen zu beobachten, die mehr als 2 Filme gemacht haben, ist es dann einfach so. Das Alter der Frauen bleibt relativ gleich, so um die 20, und die James-Bond-Darsteller werden einfach automatisch älter, weil man dreht ja nicht konstant hintereinander. Also das, was jetzt mit Connery gemacht wurde, dass sie 1962, 63, 64 wird der nächste direkt gedreht, 65 und ich glaube dann erst gibt es die erste Pause. Also er hat jedes Jahr einen Film gemacht, was vom Ablauf her super ist, weil du dann eben nicht so alterst. Das passiert ja bei den anderen einfach. Roger Moore hat eine längere Phase zwischen den Filmen. Daniel Craig auch, und irgendwann bist du halt älter und dummerweise werden dann immer noch Frauen gecastet, die halt Mitte 20 sind. Und das, ich weiß nicht, das finde ich nicht okay. Wir werden über eine Schauspielerin sprechen, die auftaucht in einem Film, die ich super finde, die auch super in der Rolle ist, aber die mir so aufgefallen ist, weil sie halt eine Frau von 45 Jahren ist und so auffällt, weil sie eben älter ist als alle anderen Frauen in diesem Film. Das finde ich so traurig. Warum sich das so entwickelt hat, finde ich einfach sehr traurig. Das ist eine Sache, die ich bei der James-Bond-Reihe nicht gut finde, muss ich sagen. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, genügend Paare weltweit, die einen Altersunterschied von 10 Jahren haben. Im Erwachsenenalter ist das noch nicht so schlimm. Ich wollte nur darauf hinweisen, hier zum ersten Mal ist eben ein größerer Sprung zwischen Darsteller und Darstellerin. Falls du zum Alter nichts mehr zu sagen hast, außer dass ich immer wieder raushöre, dass du Sean Connery in allen Belangen interessant findest. Es gibt 2 Szenen, die wirklich unvergesslich sind, weil wenn man an diesen Film denkt, glaube ich, oder eine Suchmaschine eingibt mit Schlagworten, dann werden 2 Dinge wahrscheinlich auftauchen. Das eine ist die Schlägerei im Orient Express. Da können wir gleich drüber reden. Und natürlich Rosa Klepps Giftdolch im Schuh. Noch so ein Gimmick, das diesmal auf der anderen Seite ist. Und es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ist das cool, ein Giftdolch im Schuh zu haben?
Sie konnte ja kaum laufen mit dem Schuh, beziehungsweise gar nicht laufen. Man sieht es ja auch bei dieser praktisch, ich will nicht sagen Nahaufnahme, aber diese Aufnahme, wo man praktisch nur ihre Unterschenkel und die Schuhe sieht, wie sie läuft auf James Bond zu. Das war kein Schuh zum Laufen.
Und nicht zum Kämpfen, ne? Also ich meine, der Kampf an sich ist auch super schnell vorbei. So, sie kommt so auf ihn zu, versucht 2-mal zu treten, dann nimmt er den Stuhl und nagelt sie an die Wand fest und sie kommt nicht mehr weg und kann nicht mehr treten. Und ich dachte so, ja, irgendwie, das funktioniert vielleicht, wenn du direkt hinter jemandem stehst oder so, aber.
Ja. Ich glaube, man wollte dieses, ich will nicht sagen Spielzeug, aber diesen Gadget mit einbauen, aber das war sowas von unpraktisch, also tatsächlich für die Schauspielerin zum Tragen und zum Laufen da drin, dass sie kaum Bewegungs- oder Handlungsfähigkeit hatte.
Ja, also tatsächlich so, ich würde sagen, als wir wollen James Bond töten, einer der schlechtesten Kämpfe hier, das ist relativ schnell erledigt. Nicht so. Gar nicht. Oder wolltest du noch was sagen?
Nee.
Ganz anders ist die Schlägerei zwischen Bond und Grant im Orient Express. Die ist Filmgeschichte. Anders kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. Die beginnt auch super, ne? Grant hat ihn tatsächlich überzeugt, ein CIA-Agent zu sein. Er schafft es, ihn K.O. zu schlagen. Bond liegt also am Boden. Er hat ihn entwaffnet, er will ihn eigentlich töten, erzählt dann, wie das bei Bösenwichten noch so ist, warum er es tut. Man muss ja auch wissen, dass sie das wegen Dr. No machen, oder James Bond sollte es wissen. Erzählt nochmal so den gesamten Plan. Oh Mann, ja. Und dass tatsächlich Tatjana Romanova nicht involviert war. Das alles erzählt er, während er Bond eben auf den Knien hat. Und das ist tatsächlich schon beeindruckend, weil Bond da auch so verletzlich aussieht, ne? Also allein diese Geste, stecken Sie die Hände in die Hosentasche, war so, wo ich dachte, ey, das ist voll clever. Also genau, man sieht gleich, was der Gegner plant, außer er hat was in der Hose. Aber er hat nichts in der Hose, das er ziehen können. Also vielleicht hat er was in der Hose, aber er zieht es nicht raus. Was ich eigentlich sagen wollte ist, und dann wird er geködert. Tada, wir haben es vorhin schon erwähnt, es geht um Geld. Wie immer geht es um Geld. James Bond erzählt natürlich hier, ich will eine Zigarette und ich kann dir irgendwie diese Goldstücke geben. Ich habe hier in meinem Koffer die Goldstücke und er dreht eben den Koffer richtig, macht ihn auf, holt das Gold raus und alles ist gut. Kriegt er die Zigarette? Ich glaube, er kriegt sie gar nicht, ne? Der Typ ist einfach ein Arsch. Und er ködert ihn damit, dass es gibt ja einen zweiten Koffer von Captain Nash, den Robert Shaw getötet hat, um die Rolle anzunehmen. Und er fragt so, sind in dem Koffer auch Goldstücke? Und er so, naja, das ist Standard bei uns, also wahrscheinlich schon. Also, stimmt gar nicht. Natürlich ist der Typ nicht von der CIA. Quatsch, das ist ja völliger Bullshit. Die CIA taucht diesmal gar nicht auf. Er ist natürlich auch beim britischen Geheimdienst. Oh mein Gott, ich mag den britischen Geheimdienst. Den vergesse ich immer. Britischer Geheimdienst, britischer Geheimdienst. So, also Captain Nash ist eigentlich britischer Geheimdienst. Er hat denselben Koffer und alle wissen, was passiert. Alle wissen, was passiert, weil es mindestens dreimal gezeigt und erwähnt wurde, dreh die Öffnung richtig, sonst macht's Bumm. Also, Grant nimmt den Koffer, macht ihn auf, weil er die Goldstücke haben will und es macht Bumm. Und dann geht die Schlägerei los. Und ja, es ist ähnlich, muss ich sagen, wie bei dem weißen Bikini von Ursula Andress. Ich habe mir das angeguckt und sie ist ja tatsächlich berühmt, berüchtigt. Sie ist gut. Aber wenn du halt im Jahr 2025 John Wick gesehen hast, Mission Impossible, Schlägereien, ganz viele Actionfilme, wo einfach in der Zwischenzeit ein ganz anderer Standard herrscht, wo einfach eine ganz andere Choreografie herrscht, dann wirkt das natürlich etwas lame.
Aber das ist nur, wenn man diesen Vergleich macht.
Mhm, natürlich.
Und wenn man sich die Szene anguckt, so wie sie ist, und vor allem weiß, dass 80% oder 90% der Szenen von den tatsächlichen Schauspielern aufgenommen wurden, also dass es keine Stuntmans und Doubles und so weiter gibt, dann finde ich, dass sie die Choreografie zusammen hingekriegt haben und dass sie so in dem Kampf so harmonisiert haben, finde ich schon nicht schlecht.
Ich wollte auch nicht sagen, sie ist schlecht, um Gottes Willen. Sie ist wirklich gut und sie ist stimmig in diesem Film. Also wenn du den ganzen Film anguckst, dann fällt dir das gar nicht so auf, dass das, meine Güte, im Vergleich zu vielen anderen Actionfilmen der neueren Zeit, wie gesagt, einfach ein bisschen einfacher ist. Sie ist super stimmig. Ich mag das auch total. Also tatsächlich, das ist, ich habe mich auch schon so drauf gefreut, so, ah, sie sind im Zug. Und war überrascht, wie lange es noch dauert, bis sie sich endlich prügeln. Also, nee, mag ich. Also beide Szenen finde ich großartig. Es ist tatsächlich natürlich auf den, der Giftdolch ist völlig uneffektiv. Das ist, ja, kann ich nicht anders sagen, aber die Schlägerei ist schon super. Ja. Tatsächlich.
Ich habe auch gelesen, dass Shaw tatsächlich viel kleiner ist als Bond.
Oh.
Und dass er teilweise auf so Obstkisten draufstehen musste, um den Unterschied auszugleichen.
Nein, echt?
Ja, tatsächlich. Also es sollen irgendwie mindestens 10 bis 12 Zentimeter sein.
Oh, okay.
Ja.
Ha, dann fällt das tatsächlich gar nicht auf. Also das mir ist es gar nicht aufgefallen. Auf.
Das fand ich auch. Also das, ich habe das überhaupt nicht gesehen oder gemerkt. Aber das habe ich gelesen. Ja. Und zu den Besonderheiten von diesem Film wollte ich nur noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar, wir haben ja bei der ersten Folge beziehungsweise beim Dr. No gesagt, dass zwei wichtige Merkmale der Bond-Filme sind, diese zwei Momente, wo James Bond sich vorstellt mit Bond, James Bond, und der Moment, wo er seinen Wodka Martini verlangt oder bestellt. Ja. Und diese zwei Momente kommen in diesem Film jetzt erstmal so gar nicht.
Damit hast du meine Quizfrage beantwortet. Tatsächlich, das wollte ich dich fragen, weil, super, also genau das. Ich habe den Film zu Ende geguckt und war so, ey, super Film, gefällt mir super, super gut. Und in der Vorbereitung hier habe ich so gedacht, Moment, sagt er eigentlich Bond, James Bond?
Nein, also die einzige Vorstellung, er stellt sich nur vor, direkt bei Tatjana Romanova oder Tanja, wo sie im Bett bei ihm liegt im Hotel und er kommt rein und er sagt James Bond und dann sagt sie Tatjana Romanova.
Und sie geben sich die Hand.
Und sie sich die Hand, bevor sie ins Bett steigen.
Also genau 5 Sekunden später gefühlt schlafen sie miteinander, aber sie geben sich die Hand. Das ist gentlemanlike. Ja genau, tatsächlich. Das war auch das Einzige, was mir einfiel, wo er seinen Namen sagt. Ja.
Genau.
Und er bestellt keinen Wodka-Martini geschüttelt oder
nicht? Der bestellt keinen Wodka-Martini, überhaupt nicht.
Ja, exakt das ist mir auch aufgefallen. Und ich dachte so, das frage ich doch mal, ist das wirklich so? Habe ich es verpennt, weil ich einfach so im Film drin war? Aber nee, tatsächlich. Ja, da reden wir davon, ne? Sie übernehmen so Sachen und oh, voll cool und oh, und ja, und das mögen wir ja voll. Und dann, tada. Gleich beim nächsten Film haben sie den Wodka Martini weggelassen. Sie haben James Bond also das Erkennungsbond, James Bond weggelassen. Er fährt wieder kein eigenes Auto. Also der Auto-Hype tatsächlich, der startet wann anders, dass Aston Martin ja mit James Bond in Verbindung steht. Das startet dann wann anders. Wieder kein Auto. Aber was schon mal ist, der Vorspann.
Moment, er fährt also angedeutet fährt er schon sein Auto und zwar, wo er in diesem Boot am Ufer liegt mit Sylvia Trench, dann geht er schon zu seinem Auto und das ist ein Bentley.
Stimmt, also er fährt ihn nicht, aber ja, du
ja,
hast
recht. Ja, er fährt ihn nicht.
Ja, du hast absolut recht. Da steht ein Auto, er geht an das Telefon und das Telefon sieht auch 1963 richtig stylisch aus und er macht das verdeckt. So, du hast vollkommen recht, er hat ein eigenes Auto. Er hat zumindest ein Auto. Vielleicht
er
ist
hat
das auch
zumindest
ein Mietwagen.
Auto für ein paar Momente und sonst fährt er kein Auto.
Ja, sonst wird er gefahren.
Genau.
Dann hat er ab und zu noch einen Hut auf, das irritiert mich immer wieder. Ich weiß auch nicht, James Bond ist für mich nicht Hutträger, aber er hat schon wieder...
Ja gut, wenn er keinen Hut anhätte, dann könnte er bei Moneypenny den Hut nicht an den Kleiderständer hängen oder werfen oder wie auch immer.
Das stimmt, ne? Oh ja, das tatsächlich ist auch ein wiederkehrendes Element. Jetzt nicht das Größte, aber es ist tatsächlich... Wird immer ein Hut geworfen? Oh mein Gott, jetzt weiß ich es gar nicht mehr.
Wirft müssen wir Pierce Brosnan? Genauer uns die nächsten Filme angucken und
auf jeden
schauen,
Fall.
Ob immer ein Hut geworfen wird.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass Roger Moore den Hut immer wirft. Roger Moore habe ich, glaube ich, mit am häufigsten gesehen, die Filme, als Kind. Ja, aber...
Ja, nur irgendwann wird kein Hut mehr geworfen.
Gut, wenn du nichts mehr zu sagen hast zu Hüten, dann der Vorspann. Tatsächlich von Morris Binder, also auch wieder der Künstler, der den ersten und ganz viele geschaffen hat, hat jetzt ein Element dazu gebracht. Beim ersten Mal habe ich noch gesagt, ich bin völlig d'accord damit, wenn es keine Frauen sind im Vorspann. Diesmal, weil sie so oft auftauchen werden, ist es eine Frau. Und im Vergleich zu anderen, diesmal hat sie noch was an. Man sieht deutlich, es ist ein Bikini mit Fransen. Und der Vorspann wird teilweise auf ihren Körper projiziert und teilweise winkt sie mit Händen oder Oberschenkeln durch den Vorspann durch. Ja, deine Meinung zu dem Vorspann von Liebesgrüße aus Moskau?
Gemischte Gefühle. Ich fand, dass die Idee vielleicht neu war oder schon cool war, etwas anders als sonst, diese Projektionen, die auf eine Leinwand sein sollten, wirklich woanders abspielen zu lassen, eben in diesem Fall auf den Körper von dieser Frau. Aber ich finde das Ergebnis irgendwie, ich weiß nicht, es hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen.
Besser oder schlechter als Dr. No mit diesem runden Kreisen, die so aufblitzen?
Ja. Was ist besser? Pest oder Cholera?
Ja, also genau. Ich meine, wir sind hier auf einem hohen Ross im Jahr 2025 und haben ganz viel schon gesehen und sehen auch, was tricktechnisch und alles möglich ist. Also ich glaube, zur damaligen Zeit war das eben auch was Besonderes, dass du, ich weiß gar nicht, ob das davor schon mal gemacht wurde, dass praktisch ein Vorspann auf eine Haut projiziert wurde. Und es ist ja auch sozusagen die Anspielung oder der Übergang oder wie auch immer man es beschreiben will, auf dem Bauchtanz nachher. Da dürfte es, glaube ich, ein relativ ähnlicher Bikini sein, wenn nicht sogar derselbe, der benutzt ist. Vielleicht ist es auch dieselbe Tänzerin, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht nachgelesen. Aber ja, also für mich hätte es auch getan, wenn die Credits einfach so durchlaufen. Da brauche ich keine. Also werde ich jetzt jedes Mal sagen. Ich werde es nicht jedes Mal sagen, aber merkt euch einfach, Michael braucht keine halbnackten Frauen im Vorspann bei James Bond. Das ist, ich mag die Musik dazu. Von mir aus können auch Elemente durch die Gegend fliegen, aber dass Frauen da unbekleidet rumspringen. Ah.
Das Ergebnis fand ich leider jetzt bei From Russia with Love nicht so schön.
Ja, ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal eine Rangliste der Vorspänne machen, wahrscheinlich nicht. Aber ja, die sind ja auch dann irgendwann relativ ähnlich. Es gibt immer einen Bezug zum Film. In dem Fall diesmal ist es der Bauchtanz. Was bleibt noch zu sagen? Ich finde tatsächlich, es ist ein sehr guter Spionage-Thriller. Er ist super geradlinig. Ich finde auch, die Story ist clever, weil sie spielen selber damit, ne? Der Schachspieler, der diesen Plan ausheckt, der sagt selber, natürlich werden die Briten durchschauen, dass das eine Falle ist. Aber sie werden trotzdem zugreifen, weil sie die Dechiffriermaschine haben. Und ich denke so, yo, und das kommt genau so. Und es ist, wie gesagt, ich finde es gut gemacht. Hat mich sehr, sehr unterhalten, mal wieder der Film. Ich mag ihn. Jetzt natürlich so eine Frage, wir werden ja demnächst ganz viele Filme von James Bond zur Auswahl haben. Momentan sind wir bei 2 zum Bewerten. Aber was sagst du? Besser oder schlechter als Dr. No?
Besser. Ganz
besser,
klar.
Ne? Ganz klar besser. Und dann so generell, ich meine, du hast ja alle schon gesehen, es gibt nichts Neues für uns. Fangen wir mal an, weil wir das bei der letzten Folge noch nicht gemacht haben. Dr. No, wo würdest du Dr. No einordnen? Im oberen Drittel, Mittelfeld oder unten?
Mittelfeld.
Also vielleicht muss ich mich jetzt irgendwann revidieren, aber also Dr. No fand ich auch schon im oberen Feld, muss ich sagen.
Ja?
Ja,
ich habe einfach so viele, die im oberen Feld sind. Ich habe gedacht, dann muss ich ein bisschen nach unten rutschen lassen.
Ja, vielleicht erwischst du mich in ein paar Folgen, wo ich sage, okay, ich muss mich revidieren, Dr. No ist dann doch eher Mittelfeld. Aber jetzt, so nach dem Wiedergucken, habe ich gedacht, nee, der ist eigentlich auch schon gut, der ist auch schon gut. Aber natürlich, Liebesgrüße aus Moskau, From Russia with Love, 1963, der ist für mich tatsächlich ganz weit oben, ganz weit oben. Er ist nicht ganz oben. Meine Nummer 1 ist was anderes, aber er ist schon sehr weit oben. Sehr guter Film.
Ja, für mich auch. Oberes Feld.
Auf jeden Fall. Und was es in diesem Film auch zum allerersten Mal gibt, ich meine, es sind erst 2 Filme, aber was es hier gibt, ist, im Abspann kommt schon der Hinweis auf den nächsten Film.
Yay.
Hast du den Abspann noch angeguckt? Oder hast
ja,
du schon
natürlich.
Gleich nach dem vermeintlich letzten Kuss von James Bond ausgeschalten und gedacht, ha.
Nein, ich schaue mir immer alle Credits an.
Okay, dann genau, kommt ja direkt der Hinweis, James Bond will return in Goldfinger. Was bedeutet, Caro, auch wir kommen zurück mit Goldfinger.
Yay, du wolltest doch einmal klatschen für mich.
Ha.
Super. Genau das wollte ich hören.
Sehr gut, dann kommen wir wieder mit Goldfinger. Also, Caro, vielen Dank für diese Folge, vielen Dank für das Gespräch.
Micha, vielen Dank für das Gespräch und für die Facts und interessanten Neuigkeiten zum From Russia with Love.
Mhm, ebenso. Ich habe wieder viel gelernt. Das Schöne ist ja, wir sprechen uns größtenteils gar nicht ab und bin jedes Mal überrascht, was du alles weißt, was ich nicht gelesen und gefunden habe. Es ist sehr schön, wirklich, wirklich immer schön, mit dir zu sprechen über diese Filme. Und es ist ja, unabhängig von dem Podcast, reden wir ja auch öfter, wenn wir uns denn mal treffen, über diese Filme. Und trotzdem kommen immer wieder neue Sachen hoch. Und das macht auch dieses Aufnehmen für mich immer so spannend und so schön.
Ja, bei mir ist es genauso. Ich unterhalte mich super gerne mit dir über die Filme, über sonst alles Mögliche und lerne immer irgendwas Neues dazu.
So soll es sein. So soll es sein. Und falls ihr herausgefunden habt, dass ich wieder irgendwelchen Blödsinn erzählt habe, wie Ian Fleming hat für den Secret Service gearbeitet, schreibt uns das. Lasst ein Feedback da. Alles findet ihr in den Shownotes unten. Bewertet uns gerne, natürlich. Wir sind wie alle anderen, wir sind hungrig nach Erfolg. Wir wollen Milliarden damit verdienen, dass wir völlig neue Infos über James Bond raushauen. Wie, wusstet ihr, dass Ian Fleming tatsächlich für den Secret Service gearbeitet hat? Wusstet ihr nicht? Mann, hier habt ihr es gehört. Also, falls ich wieder Blödsinn geredet habe, falls ihr uns irgendwas hinterlassen wollt, Gutes, nicht so Gutes, wie auch immer, wir sind offen für Kritik, wir mögen Lob. Wenn Kritik kommt, werden wir uns das zu Herzen nehmen. herzlich drüber lachen und sagen, wir machen trotzdem weiter. Alles in den Shownotes, wo ihr uns bewerten und wo ihr Nachrichten hinterlassen könnt. Dann war das für diese Folge alles von mir und Caro. Bis nächste Woche. Nein, bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen, Michael.
Mach's gut.